hörst die nächste Folge unserer Podcast-Reihe Hermeneutik to go. Damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem hermeneutischen Ansatz von Heinz-Peter Hempelmann. Und dazu habe ich meinen Kollegen Alex eingeladen. Hallo Alex.
Hallo Gerson.
Kannst du ganz kurzen Takt sagen, wer du bist?
Ich bin Pastor in Zotzenbach. Das gehört auch zum Verband hier SGV. Allerdings ganz weit im Osten, könnte man sagen. Also schon Hessen. Ja. Genau. Also eigentlich ja, Mitte von Deutschland, genau. Aber von im Verband der äußerste Zipfel. Genau. Ich bin 37, verheiratet, zwei Kinder. Mag Musik.
Genau. Du hast dich mit Heinz-Peter Hempelmann und seiner Hermeneutik beschäftigt. Muss man den kennen?
Ja, also ich kann dir ja so viel sagen, woher ich den kenne. Ich habe in Tabor studiert, und also Evangelische Hochschule Tabor in Marburg. Und da war der zu Blog-Seminaren, und damals war der noch Dozent in Bad Liebenzell. Und war so unterwegs mit Themen, die finde ich ziemlich spannend waren, schon immer so. Zum Beispiel hat er so diese Sinus-Milieu-Studie, hast du vielleicht schon mal gehört. Mhm. Dazu hat er was gemacht zur Postmoderne und Nietzsche als Prophet der Postmoderne. Also es hat mich schon ziemlich geprägt, und ich fand den immer ziemlich cool. Und das ist so einer von diesen Leuten, wo du so merkst, dass der ist total mega schlau. Ja, der ist mir vielleicht auch intellektuell überlegen, aber der lässt es nicht so raushängen. Ja, also der ist auch, war auch nahbar. Der hat damals, als wir unsere vielleicht auch manchmal unreifen Fragen gestellt haben als Studenten oder unsere Ideen eingebracht haben, war der voll offen und voll dabei und so. Und das waren schon immer tolle Zeiten, wenn wir da so nachmittags im Blog-Seminar bei dem waren.
Okay, und er hat eine Hermeneutik der Demut, so nennt er das. Das ist ja die erste Frage, wie demütig ist jemand, der von sich sagt, er sei demütig? Oder er sei stolz darauf, demütig zu sein?
Ja, stolz, okay. Also da finde ich es schon mal gleich spannend. Also wie gesagt, zur Person würde ich sagen, genau. Also du kannst natürlich, würde ich jetzt sagen, wie ich ihn erlebt habe, war er ein demütiger Mensch. Aber das ist jetzt natürlich nur anekdotisch. Aber der Heinz-Peter Hempelmann macht das im Grunde auch ganz klar gleich am Anfang bei seinem Ansatz, dass Demut immer ja eine Haltung ist. Also etwas, was man, du möchtest demütig sein, du möchtest es sein, du willst es sein. Es ist ein Ziel, ein Wollen, ja, und meistens scheitern wir daran, wenn wir uns das vornehmen. Aber ich finde, es ist eine besondere Stärke von seinem Ansatz, dass er das stark macht, wie wichtig Demut ist. Mhm. Und zwar nicht nur, wie, wenn wir mit der Bibel umgehen, sondern ganz allgemein so im Leben, ja. Einfach ein offener Umgang mit, auch mit Wissenschaft, aber auch im Glauben, ja. Einfach, wenn ich die Haltung habe, ich möchte was Neues lernen, ja. Ich weiß noch nicht alles. Ich bin vielleicht auch sogar bereit, mich korrigieren zu lassen, ja, wenn mich jemand überzeugt. Ja, dafür ist Demut notwendig. Und das zeigt er eben an der Entstehung der Bibel oder an dem, was die Bibel ist, was Demut bedeutet. Und da finde ich ganz interessant, da fängt Heinz-Peter Hempelmann bei Gott selber an. Und er sagt, was die Bibel ist und wie sie richtig zu verstehen ist, das erschließt sich nur, wenn wir nach dem fragen, dessen Wort sie ist, der sie hervorgebracht hat, der durch sie redet und der durch sie zeigen will, wer er ist, wenn wir also nach dem lebendigen Gott fragen. Und seine Behauptung ist dann quasi, Gott ist extrem demütig.
Okay, jetzt können wir von Jesus sagen, der sagt ja von sich selbst, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber Gott ist doch erhaben?
Ja, da könnte man jetzt erstmal, wenn man jetzt bei Jesus bleibt, sagen, Jesus sagt ja auch, wer mich sieht, sieht den Vater.
Okay.
Und wenn er sagt, hier, ich bin demütig und man sieht es an ihm, dann lernen wir darüber ja auch was über Gottes Wesen, wenn wir uns dann fragen, ja, wie sieht das dann aus mit der Demut Gottes? Aber die zeigt sich im Grunde auch schon vorher, vor Jesus. In der gesamten Heilsgeschichte kann man so diesem Faden der Demut Gottes eigentlich auch folgen. Genau, also hoch und erhaben wäre jetzt für mich jetzt ein Gott, der eigentlich vor allem eins ist, nämlich geheim und verborgen, ja, der sich gar nicht zeigt, ja, okay, über den ich gar nichts sagen kann, der mysteriös ist, ja, geheimnisvoll. Aber in dem Moment, wo sich Gott zeigt, ja, erniedrigt er sich eigentlich selber. Er müsste es ja nicht tun, ja. Aber er lässt sich ansehen und er lässt sich damit auch immer ein bisschen beurteilen, in Stück weit macht er sich verfügbar, lässt sich so ein bisschen greifen und damit erniedrigt er sich selbst. Ja, das fängt in der Schöpfung an, wo er mit, wo es ja heißt so als in der Schöpfungserzählung, dass er mit Staub auf der Erde da irgendwie rumarbeitet und daraus den Menschen formt. Aber immer wieder macht er sich verfügbar, ja, auch durch Verheißungen, die er uns gibt, wo er im Grunde ja sagt, hey, und uns einlädt, hey, nagelt mich drauf fest, ja, so und so bin ich. Und wenn ihr das und das von mir erwartet, dann könnt ihr es zurecht. Und das nennt Heinz-Peter Hempelmann Herablassung. Also Gott ist ein herablassender Gott, also jetzt aber nicht negativ natürlich. Mhm. Ne? Also wir kennen ja herablassende Menschen, die sind in der Regel wahrscheinlich nicht so nett. Aber einfach die Vorstellung, er ist halt hoch, wirklich und hoch erhaben, uns überlegen, aber er kommt zu uns herab, er lässt sich herab. Und das ist ganz wichtiges Wesen seiner Offenbarung. Und der Gipfel ist eben, wie er es in Christus tut, ja, in Jesus. Gott wird Mensch in Jesus, erstmal klein als Baby, voll die Herablassung und dann als Mensch einfach, ja, als ganz normaler Mensch erkannt, ne, wie es Paulus auch beschreibt im Philipperbrief, mit Hunger, mit Angst, auch mit dem Erleben von Machtlosigkeit und im Extrem dann am Ende, ja, dass er sogar stirbt, tot ist, komplett getrennt ist, Einsamkeit erlebt, ja, schon am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mhm.
Genau, das heißt, der tiefe Hintergrund der Demut liegt letztlich in Gott, bei dem es ein Akt der Demut ist, dass er als Mensch geboren wird. Das ist ein Akt der Demut. Mhm. Das ist der größte Akt der Demut, der je passiert ist. Jetzt ist die Frage, was hat das mit Hermeneutik zu tun?
Ob das der größte Akt der Demut war, da kommen wir gleich vielleicht noch dazu.
Okay.
Aber weil es wird natürlich an der Bibel schon nochmal deutlich, genau. Also was mich erstmal total angesprochen hat bei diesem Ansatz, ist so dieses Betonen oder das Schauen auf die Niedrigkeit Gottes. Also dass er sich, nicht dass er niedrig ist, aber dass er sich bewusst und gerne niedrig, selber erniedrigt, niedrig macht. Und dass er sich gerade so auch darin zeigt. Weil ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir doch am liebsten alles, gerade in unserem Glauben, wo wir uns drauf gründen, ja, wo wir sagen, ja, das muss doch verlässlich sein, wie zum Beispiel die Bibel, das wollen wir doch, dass das so stark ist wie möglich. Ja?
Okay.
Und das auch so darzustellen, ja, das zu verteidigen gegen alle, die das irgendwie schwach reden wollen. Und daher kommen so Konstrukte wie Bibeltreue, Verbalinspiration, Irrtumslosigkeit, das sind alles starke Theologien, ja, die versuchen, die Bibel stark zu machen. Genau.
Okay, kann ich verstehen.
Und Heinz-Peter Hempelmann macht aber eben gerade die Schwäche, in der oder durch die Gott eigentlich am Wirken ist und auch in der Bibel, macht er deutlich und tut es auch als einen Aspekt seiner Liebe quasi deutlich machen, ja, dass er uns eben so nahe kommt, ja, dass wir uns darin wiederfinden können, auch in unserer Schwachheit so, ja. In seiner Offenbarung oder in der Bibel. Ich muss zum Beispiel an ein Lied denken, das relativ bekannt gerade ist, Reckless Love auf Englisch oder gewagte Liebe auf Deutsch. Die Liebe, mit der Gott uns begegnet, ist schon ganz schön gewagt. Ja, es ist irgendwie auch eine Erniedrigung zu sagen, ich gebiete jetzt hier nicht, ich herrsche jetzt nicht nur rum, sondern ich liebe euch, ja, und ich werbe um euch. Und Liebe kann man auch abweisen, kann man ablehnen. Und das ist bei der Bibel genauso. Im Grunde gibt sich Gott uns ganz praktisch in die Hand, in so ein Buch rein. Und dieses Buch entspricht in dem Sinne eben genau dem Wesen Gottes, das er in Christus offenbart. Es ist demütig. Also J.G. Hamann sagt zum Beispiel, dass die Bibel das Werk der größten Demut ist. Also dass er sich ja darin noch mehr verfügbar macht als in Christus, weil es ein festgeschriebenes Wort ist. Ja? Mhm. Ich kann das ignorieren total, ne? Also ich muss ja noch nicht mal besitzen, ja. Es muss nicht in meiner Wohnung sein, nicht in meiner Hand, aber selbst wenn ich es lese, kann ich es verdrehen, ich kann es falsch interpretieren, und die Bibel kann sich dagegen nicht wehren erstmal, ne? Das ist die ist mir ausgeliefert. Ich fand das zum Beispiel mal spannend, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Book of Eli.
Nee, leider nein.
Mit Denzel Washington. Mhm. Kann man mal gucken, ist so ein Endzeitfilm, wo es im Grunde alles apokalyptisch, alles ist kaputt und die Leute suchen irgendwie was, woran sie sich festmachen können und er transportiert eine Bibel durchs Land, um die irgendwo hinzubringen, wo sie in Sicherheit ist. Es gibt nämlich scheinbar keine mehr sonst. Und er kommt dann zwischendrin in so ein Dorf, wo deutlich wird, die wollen diese Bibel haben, weil sie wissen, mit der können sie Macht über andere Menschen ausüben.
Okay.
Und die wollen sie dazu missbrauchen und er muss die Bibel dann verteidigen sozusagen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und dann merkst du halt, Ja, das kann man mit der Bibel machen. Das kann, also okay, nicht nur in Endzeit, sondern das kann ich auch jetzt. Ich kann die in die Hand nehmen und Leute damit manipulieren. Und die Bibel kann sich nicht wehren dagegen.
Okay. Das heißt, sie ist auch vor menschlichem Missbrauch dadurch nicht geschützt. Das ist Akt der Demut. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen? Es ist noch nicht ganz greifbar.
Ja, ich weiß ja, Gerson, du magst ja eher so Theologie, so richtig tief und ja, Schwarzbrot und ne? Von daher ganz tiefe Theologie. Altkirchliches Konzil von Chalcedon. Damals in der alten Kirche war ja schon die Frage, wer ist Jesus eigentlich? Mhm. Ist er jetzt Mensch? Ist er jetzt Gott? Oder wie viel und was davon? Und wie verhält sich das zueinander? Und die haben da lange drüber gestritten. Also auch richtig heftig. Und am Ende haben sie gesagt, naja, Jesus ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Und dann gibt es so eine spannende Formulierung, und zwar unzertrennt und unvermischt. Mhm. Muss man erstmal drüber nachdenken, weil das geht ja eigentlich gar nicht. Also es
sind zwei Gegensätze.
Genau.
Es ist also unzertrennt heißt, es ist keine Teile, sondern es ist alles eins.
Kannst
und unvermischt heißt aber, es ist unvermischt.
Es ist auch schwer vorstellbar. Ja. So irgendwie. Aber es wird so ein bisschen deutlich, ja, dass es da eigentlich Extrempositionen gibt, die beide irgendwie wahr sind. Aber wenn ich nur eine nehme, dann wird es schief und dann wird es schlecht und falsch. Und da sagt Heinz-Peter Hempelmann, vielleicht ist es, oder mit der Bibel ist es doch irgendwie ähnlich. Ja? Wir sagen irgendwie, das sind Worte von Menschen, also Menschenworte, aber es sind auch Gottes Worte. Ja? Also Gott redet doch durch die Bibel. Und wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Und da sagt er eben auch, ja, da kann ich eben auch nicht sagen, das ist nur Gottes Wort oder es ist nur Menschenwort, sondern es ist beides ganz unzertrennt und unvermischt. Und das kann ich nicht zu einer Seite hin auflösen. Auch nochmal ein Zitat dazu. Er sagt, das Gotteswort der Bibel besitzt nicht bloß menschliche Eigenschaften, sondern ist ganz und gar Menschenwort. Mhm. Umgekehrt ist dieses menschliche Wort ganz und gar und in jedem Buchstaben Gotteswort. Wort des Gottes, der das Niedrige nicht scheut, sondern aufsucht, anzieht und in ihm, nur in ihm, nicht jenseits von ihm, seine Herrlichkeit aufscheinen lässt. Also er betont trotzdem in dem natürlich diese Niedrigkeit von der Bibel.
Ja, also ganz Menschenwort und ganz Gotteswort und beides gleichzeitig zu 100%. Aber das ist immer noch nicht so greifbar. Kannst du noch ein Beispiel machen?
Ja, ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das so einfach ist, da ein Beispiel zu machen. Also mir ist so ein Beispiel in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber es gibt so einen Vers, der ist mir mal so über den Weg gelaufen, so unter dem Stichwort, ja, das kannst du ja heute nicht mehr ernst nehmen, solche Texte. Es gibt es ja auch ganz oft in den Psalmen, ne, wenn man so Psalmlesungen am Sonntag, sind ja ganz oft so bestimmte Bereiche ausgeklammert, weil man schon ahnt, okay, das kommt nicht mehr so an heutzutage. Und einer so einer Verse ist Psalm 137, Vers 9. Da heißt es, das Volk Israel, ne, alles ist zerstört, Tempel, König, alles weg. Und jetzt sind sie in Babylon und sitzen da am Bach und weinen und am Fluss und beten, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Also ihrer Feinde, ja? Die Kinder
dieser
der Feinde.
Psalm, da gab es ein Lied zu. By the Rivers of Babylon.
Ja, genau.
Das ist das, ne?
Ja.
By the Rivers of
Babylon. Okay, das ist deine Zeit, so Bonnie M. und so.
Ne? Ja, genau.
damit kannst du relaten. Okay.
Genau, und ich bin auch nicht mehr von dieser
Welt, ja. Ich kenne das auch noch.
Ach ja, und dann steht da drin, sag das nochmal, was steht in dem Psalm? Die Israeliten sitzen am Fluss
genau. In
Babylon, sie sind verschleppt worden in der babylonischen Gefangenschaft. Sie weinen, sie sehnen sich zurück nach Israel und sind sauer auf die Babylonier.
Weil die alles, was ihr Heil ausmacht, eigentlich zerstört haben. Ne?
Ja.
Ihr Land, ihren
Tempel. Und was steht dann da?
Und dann beten die, wohl dem, der deine jungen Kinder, also die Kinder der Babylonier, nimmt und sie am Felsen zerschmettert.
Wow.
Ja, genau.
Das steht in der Bibel.
Das steht
in der Bibel. Aber ich schlage sie auf, es steht da.
Ja, ich sehe es hier, du hast es nachgeguckt, genau.
Ja, ich bin über den Vers so noch nie, ich kenne den ersten Teil von diesem Psalm,
okay,
aber den letzten Vers habe ich irgendwie noch nie wirklich gelesen.
Wird oft weggelassen dann halt einfach. Ne? Kann man ja auch gut machen, wenn es der letzte ist. Genau, aber ich denke so, du könntest jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, wenn das jetzt ganz Gottes Wort ist, ja, was da steht, dann haben die das, was die da gebetet haben, ja voll im Geist Gottes gebetet und dann ist es ein gottgefälliges Gebet wahrscheinlich, ne, was ich mir jetzt aneignen könnte. Das heißt, ich soll Rache üben an meinen Feinden. Und das ist, jetzt würde man natürlich, könnte natürlich jemand sagen, ja, aber das ist ja mit Jesus und so weiter. Es gibt genug Christen, die so ein militärisches Bild von ihrem Glauben haben. Ne? Also wo dann auch die Kreuzzüge richtig gefeiert werden noch und so. Also wo das nicht kritisch gesehen wird, ne? Dass man gegen die Ungläubigen kämpft. Und da könnte ich so einen Vers hernehmen und sagen, hier steht's doch, genau. Wohl dem, es steht also selig, könntest du auch übersetzen. Also ja. Glücklich der Mensch, der genau das macht, ja. Der tut was Gottgefälliges. Ne? Könnte ich machen, wenn ich das als ganz Gotteswort nehme. Mhm. Ich könnte jetzt andersrum hingehen, wie es, glaube ich, auch viele Menschen machen würden. Wenn ich jetzt sage, das ist nur Menschenwort, haben die halt mal was gebetet damals. Und boah, ja genau, die kannten Jesus noch nicht und die wussten noch nicht, wie das mit Vergebung funktioniert und so. Und waren halt noch voll ungeistlich und sowas. Ne? Altes Testament sowieso mhm. und so. Müssen wir nicht mehr so ernst nehmen. Die waren einfach Meschugge. Ja? Und das hat keine Relevanz mehr für mich. Mhm. Oder ich kann hingehen und überlegen, im Lichte des Evangeliums von Jesus Christus, kann ich das nicht irgendwie auch als eine frohe Botschaft sogar wahrnehmen, dass ich so, wie ich bin, vor Gott kommen kann, sogar mit den heftigsten Rache-Gedanken und den schlimmsten Hassgefühlen in meinem Herzen kann ich so vor ihn treten. Und bei Gott, das ist ja ein Gebet, ne, der Psalm, bei Gott hat das seinen Platz. Und da kann ich ganz offen sein, so wie ich bin. Und dann kann das zum Evangelium werden. Dann ist es irgendwie ein Wort Gottes, was Menschen gefühlt haben, ja, ein Wort von Menschen, was sie gefühlt haben zu der damaligen Zeit, wo ich mich vielleicht auch reindenken kann und es nachempfinden kann. Und gleichzeitig merke ich, ja, da spricht Gott zu mir, dass er mich einlädt, zu ihm hinzufliehen mit all meinem Hass, der sonst die Menschen treffen würde.
Mhm. Und damit grenzt Heinz-Peter Hempelmann oder du dich jetzt gegen diese beiden Seiten, die eine Seite, die sagt ganz Gotteswort und die andere sagt, also 100% Gotteswort und nichts Menschliches und die andere sagt, es ist reines menschliches Zeugnis, wie die, damit kann man sich abgrenzen.
Ja, also das ist sowieso, also jetzt, du willst es vielleicht ja auch nochmal verlinken, ne, diesen Vortrag, also der Vortrag heißt, auf den ich mich jetzt hier so ein bisschen stütze, es heißt Plädoyer für eine Hermeneutik der Demut von Heinz-Peter Hempelmann, findet man auch im Internet.
Kann man googeln, Heinz-Peter Hempelmann, Plädoyer für eine Hermeneutik der Demut.
Findet man zum Beispiel auf der Seite der Evangelischen Hochschule Tabor, wo, aber auch der hat eine eigene Seite, Heinz-Peter-Hempelmann.de. Genau,
und dieser Aufsatz?
Und da merkt man halt...
Lohnt sich zu lesen.
Der lohnt sich voll zu lesen und da merkt man, dass er sich halt auch auseinandersetzt, sowohl mit einer klassisch radikalen, sage ich jetzt mal, liberalen Theologie, als auch mit einer klassisch radikalen, konservativen Theologie, Fundamentalismus. Also er setzt sich da sehr in beide Richtungen damit auseinander. Und da merkt man, gerade mit so einem Gedanken versucht er sich so gegen beide Seiten so ein bisschen oder sich mit beiden Seiten so ins Gespräch zu begeben oder ja, ihnen eigentlich zu sagen, wie wichtig es wäre für beide, vielleicht ein bisschen mehr Demut zu üben ihren Ansätzen.
Okay, also er sagt quasi dem Liberalen, du musst etwas demütiger sein und er sagt dem Fundamentalisten auch, du musst etwas demütiger sein.
Also ja, diese gebieterisch würde, also vielleicht werbend einladen, ja, ne? Also ja. Weil, wie gesagt, es ist eine Haltung, es ist eben auch nichts, wo ich sagen kann, ja, ich bin demütiger als du oder sowas,
ja,
ne?
Ja, natürlich.
Aber es ist ein Wollen, ja, und es ist die Frage, ob man das will, ne? Oder ob man wirklich demütig sein möchte.
Genau,
ja.
Also er sagt, wir brauchen die Haltung der Demut, um die Schrift richtig auszulegen.
Genau,
weil die Schrift selber ein Akt der Demut Gottes ist.
Genau, und er zeigt dann auch Grenzen auf, ja, weil, okay. Weil wenn du im Fundamentalismus merkst du halt, genau, da geht es dann nicht mehr um Jesus als das Fundament, sondern eigentlich geht es darum, eine Lehre über die Bibel oder die Richtigkeit aller biblischen Aussagen zum Fundament zu machen. Und da überhebt man sich ja mit so einer Aussage, die man da an die Bibel ranträgt, ja, zu sagen, da ist alles irrtumslos. Und andersrum, bei der historisch-kritischen Methode kann es auch passieren, ja, dass ich so ein geschlossenes Weltbild habe, dass ich sage, es gibt keine Wunder, naja, und dann darf etwas nicht sein, was nicht sein kann. Andersrum, es kann, wie sagt man es? Wenn etwas nicht sein kann, was nicht sein darf?
Na, was so nicht sagen. Sein darf?
Du verstehst mich.
Ja.
Genau, man versteht es, glaube ich.
Was nicht sein kann, das nicht sein darf.
Genau, so und das ist so ein, wo man so merkt, da verlässt man so eine gute Demut, wo man offen einfach auch der Bibel begegnet, sondern man hat eigentlich schon eine krasse Vorentscheidung getroffen, fundamentalistisch oder eben krass historisch kritisch, dass man eigentlich gar nicht mehr offen ist für die Bibel an sich.
und nicht mehr wirklich wahrnimmt, was da wirklich steht, weil man aus einer Vorentscheidung heraus schon genau weiß, was sie zu sagen hat.
Ich meine, es ist ja auch, ich fände es auch fast ein bisschen arm zu sagen, es geht ja bei Bibellesen ja nicht nur um Richtigkeiten. Das macht ja zum Beispiel auch fest klar, dass es nicht nur darum geht, ja, irgendwie noch mehr Wissen und ja, jetzt verstehe ich noch mehr so, sondern die Bibel sagt selber über sich selbst, ja, 2. Timotheus 3, 15 bis 17, alle Heilige Schrift von Gott eingegeben ist nützlich, ja, Nützlichkeit, die Bibel ist nützlich. Also sie hat ein Ziel, ja, und das beschreibt Paulus da auch in den umliegenden Versen, dass es quasi um die Frage geht, wie du suchst nach Heil, du suchst nach Gerechtigkeit, ja, also wie du gut leben kannst, dann ist die Bibel für dich nützlich, ja, sie kann dir dabei helfen, sie ist darin auch bewährt und zuverlässig, dir bei dieser Suche zu helfen, ja, dir diesen Weg zu zeigen, den Weg zum Heil und den Weg zur Gerechtigkeit.
Okay, die Bibel ist vollkommen, ja. Jetzt gibt es auch, Luther würde sagen, dunkle Stellen in ihr. Augustinus nennt das auch, dunkle Stellen. Wir haben eben so eine Stelle gehabt, aus Psalm 137. Wie gehen wir da damit um jetzt?
Ja, und ich gebe auch zu. Also ich bin da immer so veranlagt, dass ich denke, aber man findet schon irgendwann eine Lösung. Ne? Manchmal bleiben ja auch Sachen einfach offen, ne? Und geheim, und man versteht es einfach nicht. Und da würde auch Heinz-Peter Hampelmann sagen, es lohnt sich da auch demütig zu sein und eigentlich erstmal davon auszugehen, zu sagen, Gott macht keine Fehler. Das heißt, wenn mir was komisch vorkommt oder ich einen Widerspruch wahrnehme, könnte das auch daran liegen, dass ich es nicht richtig verstanden habe.
Ganz spannend.
Das wäre so sein erster Impuls. So, ne?
Das heißt auch, meine Auslegung der Bibel könnte unter Umständen etwas falsch gewesen sein.
Ja, und es ist ja auch gefährlich, ne? Irgendwie so ein System aufzubauen, wo man am Ende nur noch damit beschäftigt ist, da alles Mögliche irgendwie passend zu machen, dass es da reinpasst. Ne? Und er würde es allgemein sagen, dass wir vielleicht auch aufpassen müssen, dass die Bibel auch ein ganz anderes Wahrheitsempfinden hat als wir. Ne? Also eben nicht nach richtig und falsch manchmal fragt, sondern eher nach etwas, worauf ich mich verlassen kann, was vertrauenswürdig ist. Auch die Rede davon, dass Jesus ja eigentlich die Wahrheit ist. Es zeigt ja, dass da um eine Beziehung geht, um eine vertrauensvolle Beziehung, die ich da habe.
Darf ich da mal einhaken? Als Jesus vor Pilatus stand, fragt Pilatus ihn ja, was ist Wahrheit? Und Jesus hat ihm nicht für antwortet. Und das Interessante ist, wenige Kapitel vorher im Johannesevangelium sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Und nun steht die Wahrheit in einer Person vor einem griechisch-römisch geprägten Politiker, der fragt, was ist Wahrheit? Und hier merken wir, hier prallen zwei Wahrheitsverständnisse aufeinander. Die reden aneinander vorbei.
Ich weiß jetzt nicht, ob es im gleichen Evangelium ist, aber es gibt ja dann auch die Situation unterm Kreuz, dass der Hauptmann dann sagt, der war wirklich Gottes Sohn.
Ja.
Ne? Und der versteht es dann.
Der versteht es.
Im Erlebnis.
So im Erlebnis,
ja. Wie er den
und das Stern heißt, sieht. Jesus sieht den Wahrheitsbegriff völlig anders, als wir, die von moderner Wissenschaft und Empirie geprägt sind und mathematisch denken, 1 oder 0, wahr oder falsch, das ist nicht das biblische Verständnis. Und das dürfen wir auch nicht auf die Bibel aufdrücken. Sondern er versteht es als, was du eben gesagt hast, als wahrhaftig vertrauenswürdig.
Und ich fand dann eben auch, also damit verbunden, den Gedanken der Niedrigkeit nochmal cool, dass Heinz-Peter Hempelmann, also oder mit der Fehlerlosigkeit, ist ja immer so ein Thema, dass er im Grunde sagt, Gott macht keine Fehler, ja, weil er wollte die Bibel genauso, wie sie ist.
Okay.
Er wollte sie genauso.
Das heißt,
wie sie ist, genau.
Er wollte, dass Psalm 137, Vers 9, Vers 9, dass dieser steile Satz, der einem Menschen aus dem 21. Jahrhundert erschaudern lässt, dass er genau so drin steht.
Ja, und er wollte ja nicht nur, dass der damals drin steht, sondern er hat ja auch dafür gesorgt, dass der bis heute da drin steht.
Ja.
Also es geht dem Heinz-Peter Hempelmann auch darum, also ich meine, du kennst dich ja aus, ne, mit der Entstehung der Bibel, ne, wie anstößig teilweise die Kanonbildung war, dass die sich da geprügelt haben und der Kaiser da irgendwie plötzlich was entscheiden musste und sonst was. Und da sagt Heinz-Peter Hempelmann, mit allen Abschreibefehlern und verderbten Texten und wo man teilweise nicht mehr richtig rekonstruieren kann und nur noch vermuten kann, was da eigentlich gemeint war teilweise, das alles hat Gott so gewollt.
Okay. So, wir kommen zum Ende. Was heißt das jetzt praktisch für mein Bibellesen und mein Auslegen der Bibel?
Also ich finde das schon schön, und das merkt man ja, dass da bei Heinz-Peter Hempelmann, also ich meine, klar, man redet jetzt hier über einen, der nicht da ist, ne? Aber der theoretisch noch reden könnte, also hört ihn euch an, lohnt sich, wenn man irgendwie treffen kann. Aber man merkt so, finde ich, diese Liebe zur Bibel, ja, und aber eben nicht dieses Bedürfnis, sie so in der Weise verteidigen zu müssen, dass man sie stark macht, sondern eher, dass ich ihr mein Vertrauen schenke, ja, dass ich sage, ich will dieser Bibel vertrauen, ja, ich ordne mich ihr unter, ja, und eben zum Beispiel dann, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, eben nicht zu schnell von Problemen oder zeitbedingten Sachen oder sonst irgendwas zu reden, sondern erstmal zu fragen, naja, liegt das vielleicht an mir persönlich, dass ich es nicht richtig verstehe, oder an meinem modernen Denken oder sonst was. Also erstmal bei mir zu suchen. Und gleichzeitig lädt er uns schon auch dazu ein, der Heinz-Peter Hempelmann, zu sagen, ich brauche da keine Angst vor Wissenschaft zu haben oder auch zu historischer Arbeit an der Bibel, weil die unterliegt ja eigentlich auch der Demut. Ja? Also echte wissenschaftliche Arbeit funktioniert ja so, dass ich offen bin, dass ich meinen Standpunkt immer wieder hinterfrage, dass ich mich auch korrigieren lasse, und dass ich was Neues lernen möchte. Und das deckt sich eigentlich mit der Haltung der Demut.
Okay,
ja,
okay.
Also wenn man Wissenschaft
das heißt,
redlich betreibt.
Ja, genau. Das heißt, echte Wissenschaft und ein Wissenschaftler ist in gewissem Sinne auch immer bereit, seinen Ansatz, seine Theorie hinterfragen zu lassen. Und das ist ein Ausdruck der Demut.
Ja,
können wir auch wissenschaftlich an die Bibel herangehen. Diese Brücke macht er dann.
Ja, genau, weil es ja im Grunde darum geht, ich möchte etwas lernen.
Okay.
Ja. Ich möchte weiterkommen. Also, und das ist hilfreich fürs ganze Leben. Und trotzdem sollen wir eben dabei aber nicht irgendwelche Fragen verbieten oder uns zurückhalten, sondern offen eben auch mit Fragen umgehen, vielleicht auch mal aushalten. Und ich muss sagen, ich erlebe das tatsächlich auch oft, wenn das gelingt, das auszuhalten, diese offenen Fragen gemeinsam vielleicht auch auszuhalten, erlebe ich das als fruchtbar, ja, dass man trotz unterschiedlicher Meinung oder trotz unterschiedlicher Erfahrungen, die man mit Gott oder mit der Bibel gemacht hat, dass man da in der Gemeinde gemeinsam unterwegs ist. Und ich finde manchmal, das könnte gerade vielleicht auch eine Stärke in unserer heutigen Zeit sein von Gemeinde, eine Zeit, in der alles so auseinanderdriftet und polarisiert, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir sagen, hier kommen wir zusammen und bleiben zusammen wegen Jesus, obwohl wir unterschiedliche Meinungen in vielen Punkten haben. Aber dafür braucht es halt viel Demut.
Das geht nur, wenn Menschen in der Haltung der Demut leben und sich selbst nicht und ihre Meinung nicht absolut setzen, sondern auch bereit sind, sich selbst immer wieder in Frage stellen zu lassen. Lieber Alex, vielen, vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast, dass du hier in diesem Podcast aufgetreten bist. Und dir alles Gute. Vielen, vielen Dank.
Danke.